Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Barbara Schott. Barbara ist NLP-Lehrtrainerin und Lehrcoach nach DVNLP und ECA und Lehrtrainerin nach Inhelpta. Sie hat ihre NLP-Ausbildungen bei so prominenten Menschen absolviert wie bei den Gründern, Richard Bandler und John Gründer, und bei Mary Ann and Ed Reeves, bei Robert Dills, bei Wyatt Whitmore, bei Keith Stahl, bei Gundel Kutschera und bei Richard Bohlstadt. Außerdem hat sie noch eine komplette Kinesiologie-Ausbildung sowie Ausbildungen in Matrix Energetics, in MFT, in TZI, in TA und sie besuchte Kurse in systemischer Aufstellung, in Hypnotherapie und in Wainwave. Und seit relativ kurzer Zeit verfügt sie auch noch über einen Master of Cognitive Neuroscience. Ihr NLP-Institut Mind Balance befindet sich in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Morgen.
Barbara, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was
erzählen? Nein, ich bin ganz platt von deinen vielen genauen Aufzählungen. Und ich hoffe, dass der Hörer oder Seher sich denn nicht verwirrt fühlt. Ja.
Ja, nee, ich war auch ganz beeindruckt, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, die Frau macht aber viele Fortbildungen.
Ja, mache ich.
Ja. Ja. Barbara, und eine der Fortbildungen, über die wir heute sprechen, ne, ist das NLP. Das heißt, ich frage dich als erstes mal, wann ist dir das NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Ja, das ist, hast du ja schon geschrieben, eine komische Geschichte. Ich war Führungskraft und mit einem ziemlich vielen Teams. Und suchte immer nach Möglichkeiten, wie ich meine Emotionen, die immer hochgingen, wenn die Leistung nicht stimmte, und im Vertrieb ist das immer der Fall, irgendwo, wie ich meine Emotionen im Griff kriegte. Und habe überall gesucht, habe eine ganze TA-Ausbildung, aber keiner konnte mir sagen, was tue ich, wenn ich sauer bin und wieder okay werden möchte. Wenn mein kritisches Eltern-Ich zuschlägt, was mache ich, um es zu ändern, konnte mir keiner sagen. Dann habe ich eine TCI-Ausbildung über Gruppen gemacht, die haben es mir auch nicht erzählt. Die haben gesagt, eben, hast du eine Störung, dann musst du Pause machen. Das geht alles nicht in der Führung. Und eines Tages kam zu meinem Chef, ich war unterm Vorstand, eine Ankündigung, neurolinguistisches Programmieren, ein Kurs mit Gundel Kutschera und, halte ich fest, mit Thies Stahl. Das einzige Mal, wo die beiden zusammen trainierten. Und mein Chef gab es mir und sagt, Sie sind doch so an EDV interessiert, gehen Sie da mal hin. Ja? Und ich fuhr dahin, begeistert, weil ich dachte, naja, Neuro ist ja irgendwas mit Gehirn und Programmieren, also mal sehen. Und dann sagte mir noch jemand, ich glaube, mein lieber Freund Lothar Seiwert, der war, glaube ich, auch da, der ist überall, wo sich das lohnt, sagte, du, da programmiert man sein Gehirn. Ich fand das natürlich fantastisch, nicht? Denn das habe ich ja gesucht. Hm. Also, Gundel Kutschera und Thies Stahl machten ihr erstes Wochenendseminar und mich hat völlig fasziniert zwei Sachen. Einmal Rapport, denn das ist das, was ich brauchte. Wenn die Leistung nicht stimmte, war ich total aus dem Rapport, klopfte auf die Leute ein, damit sie besser wurden, versuchte das zurückzuhalten und das wurde natürlich nichts. Das heißt, ich sagte lieber nichts und das war ja auch nichts. Hm. Also insofern, ich war total hin und weg und ich wusste, das muss ich lernen. Das war genau das, was ich lernen wollte. Und das Zweite, was ich fantastisch fand, war Submodalitäten. Dass ich meine Motivation, oft hatte ich keine Motivation, also wenn das nicht stimmte oder ich musste ja auch zu wichtigen Kunden selber gehen und die meierten mich so ab und keine Lust, keine Zeit, kein nix. Da hatte ich auch keine Lust, nochmal hinzugehen. Aber im Verkauf und im Vertrieb musst du ja einfach. Irgendeiner muss zum Kunden und den versöhnen. Und ich hatte dann als Chef auch die Aufgaben, wenn die Firma selber Mist gebaut hatte, Geld falsch eingezogen oder so, dann musste ich zu wichtigen Kunden gehen. Und das war ja schon von vornherein nicht das Beste, was man sich vorstellen kann. Also war ich nicht motiviert. Und ich wusste nicht, wie ich meine Motivation hochdrehe. Ich habe das denn so hochgedreht, dass ich sage, wenn ich das überstanden habe, dann mache ich was Schönes. Dann habe ich immer mir schöne Events ausgedacht nach so einem Besuch. Fand ich auch gut, ging ich in die Sauna oder irgendwas, aber tagsüber, nicht? Um 1 Uhr, ne, um 11 war der Termin, um 1 Uhr war ich in der Sauna bis um 4. Und mein Chef hat das auch gedeckt, der hat das mal gemerkt, dass ich in der Sauna war und nicht im Job. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Belohnung. Aber das ist doch keine Motivation. Also damit hätte ich natürlich gut, habe ich gut überlebt. Ich habe damit sehr viel Karriere gemacht. Mhm. Aber die NLP haben mir plötzlich gesagt, ändere deine inneren Bilder. Ich war von der Socke. von der Socke. Das heißt, ich habe mir meine Bilder vorher, bevor ich losging, einfach die Farben geändert und verändert und hoch und runter gezoomt. Das war unglaublich. Also mir hat das erste Seminar einfach den Trip gebracht. Und seitdem bin ich fasziniert von NLP.
Ja, damit komme ich dann gleich zu meiner zweiten Frage, ne, weil du sagst, seitdem bin ich fasziniert von NLP. Was bedeutet denn das NLP heute für dich?
Sagen wir mal so, ich habe natürlich, wie du schon gesagt hast, ganz viele andere Sachen gelernt. Nur diese genaue Wahrnehmung, was passiert, wie nimmt der andere etwas auf, nehmen wir mal die logischen Ebenen, wie geht er mit der Information um, was macht er in seinem Gehirn, was ist beobachtbar, das sehe ich in keiner anderen Technik. Mhm. Das ist für mich die Grundlage, dass ich was sehe und was ich auch anderen mitteilen kann. Also ich finde das Geniale, wofür der Bendler wirklich den Nobelpreis verdient hätte, war: Alles, was ich beobachten kann und beschreiben kann, lässt sich lernen. Das ist für mich der absolute Fortschritt gewesen. Wenn ich weiß, wenn ich beobachten kann, wie sich jemand motiviert, dann kann ich, und ich kann es beschreiben, dann kann es jemand anders lernen. Und daher ist natürlich, was du ja auch kennst, dieses, ich war ja in den ersten dabei, also als ich das gelernt hatte, bin ich nach Amerika. Dann kamen die Ries mit großen, großen Gruppen nach Holland, nach Paris, nach London. Da waren 3000 NLP-Lernende. Und auch alle, die du schon interviewt hast, Klusny und die waren alle da. Mhm. Und haben auch gemerkt, das ist es. Das ist eine völlig neue Disziplin, die auch nicht überholt wird. Denn keine andere Technik beobachtet und kann das so beschreiben und weitergeben. Und ich mache sehr viel andere Sachen jetzt. Also ich habe ja gleichzeitig Kinesiologie gelernt, weil es war mir zu unsicher, nur zu kalibrieren. Also ich muss ja und nein kalibrieren. Aber wenn ich Leute beraten habe oder gecoacht habe, war mir immer die Frage, was ist das Thema? Wo muss ich hin? Denn das ist ja der Witz beim Coaching, dass du innerhalb von, sagen wir mal, 10 Minuten weißt, woran arbeitest du überhaupt, damit du in 3 Viertelstunden sowas kommst. Das ist ja im Business noch viel wichtiger. Im Business, ich mache ja sehr viel Coachings im Business, geht es ja darum, da wird das Personalbereich sucht dich aus oder ich habe einen Rahmenvertrag. Dann kommt derjenige und dann wird er gleich gefragt, was hast du gelernt? Wenn ich da nur Fragen gestellt hätte, was hat er für ein Problem und wie geht es mit dem Problem, wäre ja nichts geworden. Das heißt, und NLP ist da die Technik, zusammen mit Kinesiologie für mich, dass ich abtesten kann, an was arbeite ich. Also innerhalb von 5 Minuten weiß ich, was ich nehme, überhaupt, um den zu fördern. Und das ist für mich, das haben auch andere erkannt, wie zum Beispiel Wingwave, die testen ja auch, oder die ganze Weiterentwicklung. Also ich sehe ganz viele Methoden, die toll sind und die wirklich viel bringen. Und die Basis ist für mich immer noch NLP, weil NLP macht die Beobachtung klar. Und sagt, was kannst du beobachten? Was siehst du was kalibrierst du zum Beispiel? Oder was siehst du an den Augenhinweisen? Wobei die natürlich immer so eine Frage sind, da musst du dich sehr darauf kalibrieren, nicht? Ob Links- und Rechtshänder und was die alles machen, so. Aber es gibt für mich keine Technik, die ohne NLP nicht besser wird. Mhm. Und deswegen, ich treffe ja überall, auch in den anderen Disziplinen, Menschen, die kein NLP können. Und wenn ich dann frage, auf was bist du eingegangen, weil ich kalibriert habe, dann sagen die, naja, das war doch das Thema. Ja? So. Ja. Muss ich sagen, NLP hat für mich diesen eine geniale Gedanke, beobachte und beschreibe es, dann kann es jeder nachmachen. Mhm. Ich kann auch gleich sagen, was daran natürlich die Hybris ist, dass man gedacht hat, man kann alles nachmachen. Ja, und dann hieß es natürlich genial und brillant, wird denen ja auch vorgeworfen, den NLPlern. Und was man nicht bedacht hat, dass man auch die Sinnesorgane dafür haben muss. Ich sage immer so mal zu meinen Leuten, die dann wissen wollen, taucht das was? Es taucht für die, die dieselben Organstrukturen im Kopf haben, wie das Modell. Also ich sage ein Beispiel, Mozart und sein Vater gingen in ein Kloster. Und da gab es einen Chor, der aber nie kopiert werden durfte oder es durfte nie aufgenommen oder aufgezeichnet werden, weil die so genial waren. Und die haben sich da reingeschlichen, die beiden, und hinter Mauern gehört, wie sangen die. Und dann sagte der Vater Mozart, achtstimmig singen die. Und dann sagte Mozart, nein, zwölfstimmig. Wow. Und wenn du nicht zwölf Stimmen hören kannst und unterscheiden kannst, dann kannst du die Mozart-Strategie nicht machen. Ja? Mhm. Und wenn du nicht so Bilder sehen kannst und so träumen kannst wie Disney meinetwegen, dann wirst du es nicht bringen. Also mal, die Disney-Strategie ist toll, aber du wirst immer noch kein Disney und kein Milliardär. Ja? Und wollte man natürlich nicht zugeben, dass dieses Modeling, wie das White Woods Mall machen oder andere, man kann alles modeln. Ja, was ist bisher gemodelt worden? Turmspringer. Ja? So, das war White Woods Mall. Weil, wenn auch das geht schlecht, denn wenn man nicht die Muskulatur und die, man weiß einfach, Schwimmer müssen ein bestimmtes Aussehen haben, einen bestimmten Körper haben, sonst wirst du nie ein Top-Schwimmer. Ja? Oder genau, ein Tennisspieler muss eine genaue Körperstruktur haben, sonst wird er nie Nummer eins. Das weiß man heute, das misst man heute. Aber das hat NLP irgendwie verdrängt und die machen immer noch Modeling, das ist auch toll. Ich bin also sehr, sehr viel unterwegs mit Geniestrategien von Disney, kannst die alle nehmen, die sind ja jetzt alle bei Dills veröffentlicht, die sind auch noch andere erkannt worden. Und ich habe selber eine gefunden von Grossmann, die noch viel besser auf deutsche Verhältnisse geht. Der hat nämlich Disney umgedreht, immer schon gelebt. Mhm. Ja, Grossmann-Strategie habe ich erfunden oder publik gemacht. Disney fängt an, und das sind eben diese, sage ich nochmal zu Ende, es sind diese Makrostrategien, die immer was bringen, aber die machen dich nicht zum Disney.
Nein.
Die machen die, mit Disney wissen wir beide, kann man wunderbar, hat vielleicht auch noch jemand anders ausgeführt in seinen Ausführungen, kann man wunderbar mal seine Gedanken ordnen, was will ich eigentlich machen, ehe ich nur mache. Ja, das ist der Unterschied, dass ich erst sage, was sind denn die Optionen dafür. Aber so wie Disney wirklich zu leben und zu denken, da muss man die Struktur im Kopf haben. Und das hat nicht jeder, ne? So, oder Musk kommt ja heute durch das Fernsehen, der ist ja dabei, das Elektroauto der Welt zu produzieren in Masse. Ja? Mhm. Musk, kannst du alles imitieren, was der macht, als Makrostrategie, aber nicht, dass du auch so erfolgreich wirst. Da brauchst du eine Mikrostrategie und da musst du seine Nervenbahn haben. Ne? Also das Mozart-Beispiel ist doch sehr deutlich. Und da ist das Modeling ist toll, wenn man einfach diese Grobstrukturen nimmt. Mhm. Und was mich am meisten fasziniert, du hattest ja Lebensperspektiven gesagt, ist immer noch den Rapport, also spiegeln, führen und pacen und leaden und Reframing, weil das brauchst du am meisten in Verhandlungen. Und ich coache und trainiere viele Verhandler in sehr aufwendigen, sehr teuren Prozessen. Und die Idee ist ja beim Verhandeln, ist ja immer, dass der andere Nein sagt. Aber das kann das Gehirn von den Spiegelneuronen ja nicht verstehen. Also es nimmt ja jedes Nein, nimmt es ja übel. Ja?
Ja, okay.
Neurologisch, ne? Neuroscience-mäßig. Und man weiß, der andere sagt sicher Nein zu meinem Vorschlag. So geht ja eine Verhandlung los, sonst brauche ich nicht verhandeln. Wenn der andere Ja sagen würde, mache ich eine E-Mail, fertig.
Ja.
Also da geht man schon als Verhandler rein und weiß, der sagt Nein und trotzdem ärgert man sich. Und braucht wirklich, also in der Regel, wenn man nicht NLP hat, 7 Jahre, um sich so zu dissoziieren von Angriffen oder von Entwertungen oder von Neins. Ja, es gibt ja alles in der Verhandlung. Und das war das Erste, was das NLP exzellent bringt, eben diesen Rapport in jeder Situation. Aber zum Rapport gehört natürlich, dass ich auch was sage. Ich dissoziiere mich, ja. Und ich gehe nicht mehr darauf ein, dass jemand mich entwertet. Und was ich oft gehört habe, wie ich noch sehr jung war und im Führungskreis, Sie als Frau, ja, ob Sie das wohl verstehen, kommt heute noch, gibt es heute noch, ne, obwohl wir Gesetze haben. Verhandlerinnen, die blond sind, die coache ich immer besonders darauf. Und die coache ich mit 2 Sachen. Einmal immer den Rapport zu halten. Und zweitens, was immer der sagt, zu reframen. Und das Reframing heißt einfach, ich finde eine Lösung, die auch wahr sein kann. Immer wenn jemand irgendwas sagt, dann will er weg von etwas oder hin zu etwas. Also er sagt, der Preis geht nicht bei uns, dann hat er einen anderen Preis. Ja? Das ist das Reframe dazu. Oder wenn er sagt, Sie sind zu jung, dann hat er eine bestimmte Vorstellung, wer ihn am besten berät. Und das kann ich ja sagen. Ich sage, ich höre das jetzt. Ne? Verwundert nicht. Sie haben eine bestimmte Vorstellung, wie sie sich gut beraten fühlen. Was müsste ich bringen? Und das ist doch was ganz anderes, als dich zu ärgern oder draufzuhauen. Wie? Lassen Sie mich in Ruhe, ne? Sie, ja, geht ja gar nicht. Also Sie brauchen gerade in sehr schwieriger Kommunikation, brauchen Sie diese beiden NLP-Elemente und die hat noch kein anderes Modell. Mhm. Und damit bin ich eben sehr erfolgreich.
Ja, das glaube ich sofort. Das heißt, du wendest, wenn du jetzt in Coaching gehst für Leute, die viel verhandeln oder verkaufen, in erster Linie an das Thema Rapport, ja, immer den guten Draht zu halten und das Reframing, also statt sich zu ärgern, dem eine andere Bedeutung zu geben und auf diese Bedeutung zu reagieren. Habe ich das richtig
verstanden? Ja, genau. Genau. Und denn das habe ich von Dilts gelernt. Es gibt ja so ein paar manche Sprüche von diesen Vordenkern in NLP, die einfach toll sind. Und Dilts hat gesagt, wenn du dein Gehirn zusammen hast, deswegen habe ich ja Neuroscience studiert, dann kannst du alles. Ja? Das heißt, ich muss bloß dafür sorgen, dass ich nicht mich reduziere im Gehirn auf Ärger. Mhm. Sondern ich muss dafür sorgen, dass ich mich freue, wenn der Nein sagt. Und das kann ich nur mit NLP. Das kann ich nur mit Reframing. Ich kenne da keine andere Technik. Und was ich eben herausgefunden habe, ist, dass unter dem Schock, dass jemand sagt, also schicken Sie mal Ihren Chef vorbei oder sowas, oder Sie als Frau und dennoch blond, das gibt es alles heute noch. Das gibt es wirklich heute noch in Verhandlungen, die teuer sind, 20 Millionen und aufwärts geht es darum. Und wenn da eine hübsche, aber die sind ja meistens so intelligent, diese Frauen, die es bis dahin geschafft haben, wenn die dann von der anderen Seite so angegriffen werden, dann fällt dir nichts mehr ein. Ja? Das ja. Keinem Menschen fällt was ein. Ja? Dabei. Und wenn die dann wissen, dass sie was, und das nenne ich universelle Strategien, dass ich was in der Tasche habe, an was ich mich immer erinnere, und das habe ich eben erfunden, sagen wir mal, das habe ich daraus gemacht aus diesem NLP-Reframing, wenn jemand mich direkt angreift, ja, dann ist ja die Frage, was mache ich damit als Refrain? Der sagt, Sie als Frau oder Sie sind blond oder können Sie das überhaupt überblicken, sowas. Ne? Mhm. Dann muss ich als erstes Rapport machen. Ich sage ja Rapport und Refrain und sage, bin überrascht. Irgend so ein generelles Ding, was dich nicht irgendwie in eine Hetze bringt. Und jetzt muss ich es Refrain. Und dann muss ich sagen, okay, danke für die Offenheit. Also immer, wenn ich angegriffen bin, hat er sein Visier ja geöffnet.
Ja.
Und scheut sich gar nicht, solche Dummheiten mir zu sagen. Bloß wenn ich ihm das sage, bin die Verhandlung los.
Ist vorbei mit dem Rapport, ne?
Ja, nicht? Und dann sage ich, also okay, und das kann sich jeder in die Tasche stecken. Denn unter dem Schock, du weißt ja nicht, mit was der drauf ist. Ja? Und Einkäufer, ich mache ja auch Coaching mit Einkäufern, die haben sowas drauf. Ja? Die haben so Sachen drauf. Ehe sie sich setzen, gehen die Preise um 20% runter. Und wenn dir da nicht ein gutes Reframing einfällt, dann bist du versteinert. Und das ist doch, was das NLP wirklich einzigartig macht. Nur ist natürlich Reframing nicht von NLP erfunden, aber die haben es groß gemacht. Und mit Dilts, mit den Slide-of-Mouse-Mustern, ist natürlich jede Menge Möglichkeiten, 14 Möglichkeiten, um zu reframen. Die bringe ich natürlich nur bei NLP-Ausbildung bei. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich toll, diese Tools, unglaublich. Ja.
Das heißt, wenn du jetzt Leute coachst, dann machst du denen schon mal ein konkretes Reframing-Angebot, dass die gar nicht lange selber sich was einfallen lassen müssen.
Genau. Ja. Denn unter dem Schock, dass man wirklich so angemacht wird, fällt einem doch null ein. Ja. Aber wenn die wissen, okay, danke für Ihre Offenheit und jetzt muss da dran eine Frage, also das ist meine Besonderheit, da schreibe ich gerade ein Buch drüber, hoffentlich ist das bald fertig, dass ich erst, was immer jemand mir sagt, das ist in Verhandlungen, in schwierigen Kommunikationen, in Partnerschaften, ist das A und O, finde ich. Mhm. Jedenfalls ist meine Erfahrung. Dass ich erstmal Rapport mache und sage, nicht gleich eine Frage stelle, denn der andere hat ja auch kein Gehirn, wenn er mich so angreift. Also dass ich erstmal sage, das kann man ja immer sagen, ne? Das ist ja immer pacing. Mhm. Wenn man noch besser was macht, dann weiß man, ich bin überrascht. Mhm. Oder das hätte ich nicht erwartet. Immer so drei Sachen muss man haben, damit, wenn es kommt ja immer wieder, so ein Angriff. Wenn jemand mal angreift, das tut er nicht einmal. Wir machen es in der Regel mit der Programme dreimal. Ne? Also brauche ich drei solche Sachen, wenn ich wirklich gut sein will. Also kann ich sagen, hätte ich nicht erwartet. Ne? Mhm. So, dann habe ich erstmal Rapport gemacht, also Pace. Jetzt sage ich was, Danke für die Offenheit. Okay, und jetzt kommt die Frage hinten dran. Was müsste ich tun, damit wir eine gute Verhandlung führen? Mhm. Versteht? Da kommt die Neuroscience rein, dass man den anderen beschäftigt im Gehirn. Ich kann es nicht nur ablehnen, sondern ich muss sagen, okay, was könnte ich tun, damit es für sie annehmbar ist? Und sie merken, du merkst, das sind zweimal Rapport. Einmal Rapport, oder überrascht oder so. Dann kommt der Rapport, ich will dich ja verstehen. Und du bist ein ganz toller, du bist nämlich offen. Ja? Und dieses Doppelte, so kann ich das wirklich jedem beibringen, der nie NLP gelernt hat. Ich erwähne auch nie NLP, sage ich gleich warum. Kann ich jedem beibringen, weil jeder fühlt, das ist fantastisch. Ich kann sagen, was ich will, ich werde geehrt, als jemand, der offen ist. Und das ist ja das, was NLP will. Der andere hat eine andere Map, nicht? Hat eine andere Karte im Kopf. Ja. Und das finde ich eben auch genial, dass es sagt, dein Gehirn kann mit anderen Karten nicht umgehen, weil es Spiegelneuronen hat. Das ist doch der Witz. Ne? Und das ist doch das Zusammenpassen, dass NLP im Augenblick wirklich gefördert wird von den Erkenntnissen von Neuroscience, kognitiver Neuroscience. Was passiert im Gehirn, wenn ich auf ein Nein stoße? Gar nichts. Block, Blackout. Und selbst bei sehr, sehr guten Verhandlern, die ich dann betreue oder mit denen auch gehe, die sagen, wenn der mir was sagt, bin ich überhaupt nicht fähig nachzudenken. Ich habe Blackout.
Ja.
Aber wenn ich was in der Tasche habe, dann freuen die sich drauf. Dann warten die nur drauf, dass der irgendwie angreift. Und dann ist man so in so einer spielerischen Stimmung. Und dann kann man natürlich fantastisch verhandeln. Mhm. Ja? Und mein Ziel ist, dass Leute, die in schwierige Situationen gehen, so eine Herausforderung erleben, so ein Spiel, dann ist das Gehirn nämlich super drauf. Und dann kann überhaupt nichts. Dann sind die sagen mir hinterher oft, wenn ich sie dann nochmal treffe, das war unglaublich. Ich habe es nicht geglaubt. Mhm. Der war so baff.
Ja.
Wir haben ein so gutes Gespräch gehabt. Warum? Mhm. Weil seine Spiegelneuronen mit seinen Spiegelneuronen plötzlich sich kombiniert haben. Und das ist es doch. Wir können uns nur verständigen, wenn wir praktisch gespiegelt sind, also mit Spiegelneuronen unterwegs sind. Mhm. Wenn der mich schätzt, aber dann muss ich ihn erstmal schätzen.
Ja. Ja, aber das ist ja auch schon ein Reframing, wenn ich da reingehe, nicht als Kampf, sondern als Spiel.
Ja, das kann man natürlich niemandem sagen. Das ist meine Philosophie. Ja? Mhm. Meine Mission. Weil ich selber ja sehr viel verhandelt habe. Ich war mit 18 im Verkauf, mit 22 Führungskraft. Also insofern, ich habe es ja selber am eigenen Leib erlebt, wie sauer ich war. Klar, je höher man steigt, umso mehr ist man natürlich schuld an allem. Irgendeiner Firma muss ja immer die Schuld tragen, heute auch noch, wenn was nicht funktioniert. Und da ist es natürlich der Verkauf. Die haben es nicht richtig verkauft. Da können wir stundenlang sagen, die Produkte taugen nichts, ihr seid viel zu teuer. Das gilt ja alles nicht. Man hat ja immer den Vertrieb. Da wird man wirklich als obere Führungskraft, da wird man nachts angerufen. Zum Beispiel, Hamburg funktioniert nicht. Das wusste ich ja natürlich schon lange, ja? Wenn ich für Hamburg zuständig war. Ne? Oder was ist denn in Berlin los? Abends um 9:30. Ja? Das macht denen gar nichts, weil irgendwie muss ja jemand sich rühren, damit das weggeht. Und wenn man da nicht reframen kann und sagt, ich bin doch wichtig, ist das nicht toll? Als erstes, ja? Also ich merke, wie wichtig mein Einsatz ist, weil mein erstes, was ich sagte, weil ich reframen konnte ohne Ende. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich bin wahnsinnig wichtig. Es ist bei mir 21:33 bei Ihnen auch. So, also was ist denn jetzt so wichtig, dass ich mich jetzt gleich einsetze? Und das tue ich natürlich. Klar, ich bin ja angestellt, ne? So, und dann mussten die auch lachen und haben gesagt, naja, also ich glaube, ich rufe Sie so spät nicht wieder an, aber jetzt möchte ich das mit Ihnen klären. Dann war es auch mal aus, dann war es auch mal vorbei, ne?
Genau, das ohne Angriff.
Ja, und wenn die dann immer noch nachts anriefen, dann war es wirklich wichtig. Mhm. Ja? So. Und dann kriegt man natürlich so als Chef, kriegst du natürlich alles geboten. Es lag jemand besoffen im Graben und rief mich an und sagte, Sie sind die Einzige, die mir helfen können. Ich weiß, Sie sitzen da oben, Sie sind in meiner Nähe. Retten Sie mich hier, ehe mich die Polizei findet. So, dann kannst du um 10:30 los und den aus dem Graben holen mit 2,3 oder irgendwas Promille. So wirkte er auf mich. Und das tut man natürlich. Ja? Und das sind doch tolle Situationen, wenn man sagt, okay, ich merke, auf mich können Sie sich verlassen. Ne? Mhm. Und der tut natürlich hinterher auch sehr viel für dich, weil er seinen Führerschein behält. Ne?
Ja.
Also ich meine, das Lustigste, was ich mir in meinem Leben wirklich gegönnt habe, ist wirklich im Verhandeln. Ne? Weil im Verhandeln, wenn man da spielerisch ist, dann erlebt man ja die Menschen von ganz anderen Seiten. Beide wollen was, aber am Anfang sind die natürlich überhaupt nicht kreativ und auch nicht auf Optionen. Also wenn sie NLP geschult sind, schon, und wenn sie in bestimmten Ausbildungen, Verhandlungsausbildungen waren, auch, gibt aber so ein, zwei in Deutschland gibt es. Aber die anderen versuchen, ihr Zeug durchzusetzen. Und wenn ich heute auch wirklich teuer bezahlte Verhandler trainiere und sage, was möchten Sie denn überhaupt lernen? Wissen Sie, was Sie als erstes sagen? Mich durchsetzen. Und das ist Quatsch.
Mhm.
Ja? Das heißt, man hat ja nur Verlierer produziert. Das sagen wirklich Leute, die, weiß ich, was Hunderttausende im Jahr verdienen. Ich möchte mich durchsetzen, besser durchsetzen. Ja?
Ja.
Und ich weiß erst, ich habe einen Profi vor mir, wenn er sagt, manche Verhandlungen sind ein bisschen schwierig, weil ist mein Gehirn nicht so richtig eingestellt. Das sind die Tollen.
Mhm.
Und da würde ich einfach gern, die haben doch da mit Neuro, haben sie doch was am Hut. Da möchte ich gern wissen, gibt es da nicht noch was Besseres? Ja, ich kriege das hin, sagen die Guten, aber es ist nicht so licht, ist nicht leicht.
Mhm.
Ja? Aber ich sage Ihnen, unter 100, die ich begleite, habe ich einen solchen. Und der Rest weiß nichts vom Spiegeln, also nichts vom Rapport, nichts vom Reframe. Und das ist, was mich so begeistert am NLP.
Immer noch, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass so wie NLP ja auch eine Zeit lang fast schon verrufen dafür war, dass es viel im Verkauf eingesetzt wurde, weil es so effektiv ist, dass es zumindest im Verkauf angekommen wäre.
Nee, das habe ich auch gedacht. Mhm. Ist es gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich würde auch, wenn man NLP richtig gut kann, kann man jeden über den Tisch ziehen, gibt es gar keine Frage. Und das hat natürlich die Kritiker auf dem Plan gemacht. Aber mit jeder anderen Technik versucht man doch, den anderen zu beeinflussen, dass er in seine Richtung geht. Nur NLP ist natürlich mit Rapport und Reframe viel erfolgreicher. Und ich würde auch nie und habe das auch nie gemacht, die Leute, die es am ersten lernen wollten, waren die, die es nicht gut vorhatten mit den Kunden. Also die Einmalverkäufer, Topverkäufer, 700, drei Töpfe, 700, die kamen als Erste und wollten das lernen. Oder Lebensversicherer, die einmal, damals war das noch möglich, für 25 Jahre einen Lebensversicherungsvertrag verkauften und dann mit Bussen auf die Dörfer strömten und die Unterschriften einholten. Dann war von 100 Verträgen, waren vielleicht 20 im Storno, aber 80 liefen 25 Jahre. Und die wollten zuerst lernen. Hm. Und haben es auch zuerst gelernt. Nur, ich frage immer, wenn ich einen neuen Kunden kriege, wie ist das, wie viele Stammkunden haben Sie, wie viele Neukunden haben Sie, Einmalkunden? Bei Einmalkunden würde ich nie NLP trainieren. Das ist einfach unredlich, weil die Leute sehen die Folgen ihrer Manipulation nicht, erleben die nicht. Ist doch klar, wenn ich einen Stammkunden mit NLP, ich sag mal, manipuliere, indem er etwas tut, was nicht gut für ihn ist. Ja?
Mhm.
Kann ich machen, keine Frage. Nur ich treffe den wieder und irgendwann wacht er auf. Und irgendwann warnt ihn jemand, sagt, Mensch, was hast du eingekauft? Entschuldigung, muss man gerade. Was hast du dafür bezahlt? Ja? Was hast du dafür gekriegt? Dann kommt der zurück, weil er mein Stammkunde ist. Und das macht man dann nicht.
Mhm.
Also, die Leute, die mit Stammkunden zu tun haben, die trainiere ich gerne, aber nicht
an. Ne? Ja, ne? Weil meine Idee ist ja auch, wenn ich in den Rapport gehe, dann geht es ja auch eher darum, tatsächlich dem Kunden eigentlich den Spaß am Kaufen zu vermitteln.
Ja, und ich würde auch Leuten abraten, wenn ich merke, das ist nichts für die.
Ne? Mhm.
Und das habe ich auch früher. Ich habe zum Beispiel, als ich noch, war ich ja Führungskraft, ich habe dann mit meinem Team Sachen nicht verkauft, die ich nicht gut fand. Ja, so. Und da wurde ich bis in den Vorstand zitiert. Und habe gesagt, warum kaufen Sie es nicht? Und habe gesagt, es ist ein Betrugsprodukt, gibt es wirklich. Und dann haben die gesagt, ja, wenn Sie das vorleben, ich war die einzige Frau bei 116 Führungskräften, wenn Sie das vorleben, dann macht es keiner. Ich habe gesagt, das wäre auch richtig. Und dann haben die gesagt, wollen Sie noch bei uns angestellt bleiben? Ja, Sie haben eine Stunde Zeit. So, dann habe ich gedacht, eigentlich wollte ich noch nicht weggehen. Und dann habe ich mit meinem Team überlegt und gesagt, ich überlege mir das, was ich mache. Ich brauche ein bisschen Zeit. Dann habe ich mit meinem Team überlegt und habe gesagt, ich verstehe die Leute. Wenn wir das weiter vormachen, dann, ich sage mal nicht, was das Produkt ist, das aber jeder, der Versicherung kennt, weiß, welche Produkte das sind. Wenn wir das weitermachen, machen die anderen das nach. Und die Konkurrenz macht uns vor, wie sie mit dem Produkt viel Geld verdient. Und das können die ihren Aktionären nicht antun. Also was machen wir? Und dann haben wir überlegt, da konnte ich ja schon sehr viel NLP, und haben gesagt, wir werden es den Kunden verkaufen, die es wirklich nötig haben. Mhm. Es gibt natürlich für jedes Produkt Kunden, aber nicht jeden Kunden, sondern es gibt nur ganz bestimmte Kunden. Das heißt, wir mussten uns für das Produkt richtig einsetzen, damit ich meinen Job behielt. Mhm. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, wollt ihr, dass ich bleibe? Ich hätte auch woanders anheuern können. Ich hatte so gute Aussichten. Ich habe gesagt, wollt ihr, dass ich bleibe? Dann müssen wir da was tun. Und dann überlegen wir, was wir tun. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen ungefähr das Zehnfache an Zeit einsetzen, um da einen vernünftigen Kunden zu finden. Haben wir gemacht. Mhm. Dann bin ich zum Chef gegangen und gesagt, wie viel muss ich mindestens machen? Wir machen das. Da habe ich eine Quote gekriegt, die auch noch groß war, aber nicht so groß wie gedacht. Mhm. Dann bin ich wieder zurück und gesagt, die müssen wir machen. So, und dann haben wir die verteilt und haben gesagt, jeder macht davon was. Ne? Und ich habe die verstanden, dass sie gesagt haben, also geht nicht, ne? Wir müssen, das ist ja überall so. Die Bank, ich schule ja auch Bankverhandler oder Bankverkäufer. Was mache ich, wenn ich Sachen verkaufen muss, die einfach nicht gut sind für die Leute? Mhm. Da sind die wirklich, und da muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Und dann haben die mich natürlich, ne? Also ich würde es auch nicht machen. Ich würde auch nicht Sachen verkaufen, wo ich nicht überzeugt bin. Und ja. Dann habe ich lieber gesagt, und ich habe dann Leuten auch gesagt, wissen Sie, das Ding kündigen Sie bei uns. Ne? Das nehmen Sie nicht bei uns. Das werde ich Ihnen gleich, schreibe Ihnen die Kündigung vor. Sie unterschreiben, das kündigen Sie bei uns. Irgendwann ist man mir da auf die Spur gekommen, aber das war mir egal. Da habe ich gesagt, gut, dann schmeißen Sie mich raus, bitte. Ne? Mhm. Ja? Aber ich meine, jemand hat eine Glasversicherung und hat drei kleine Scheiben. Ich bitte Sie. Ne? Das kann es ja wohl nicht sein. Aber daran verdienen die natürlich wahnsinnig viel. Ne? Also ich liebe Versicherung, ich war auch mit ganzer Seele in der Versicherung dabei, weil ich bin eigentlich jemand, der so Risiko vermindern will. Das ist auch so, da war ich auch so überzeugt von vielen, vielen Produkten und habe das wahnsinnig gern gemacht. Ne? Und habe natürlich erlebt, was NLP bringt und immer noch.
Mhm. Das heißt, für dich ist es schon immer wieder auch ein Kriterium zu gucken, okay, wenn ich das NLP einsetze, dann setze ich es so ein, dass mein Gegenüber sich da auch mit wohlfühlt. Es gibt ja.
Ja, natürlich. Man trifft sich doch immer wieder. Ja. Also ich würde nie, also das habe ich auch damals, als die mich bedroht haben, ne? Da waren ja auch noch andere Produkte, die ich nicht gut fand, habe ich auch gedacht, dann musst du einen anderen Job nehmen. Ich kann den Leuten nicht in die Augen gucken. Und das ist natürlich, ich sag mal so, NLP ist ja nun wirklich ein altes Produkt, über 30 Jahre alt. Ne? Und dass natürlich die Leute, die es lieben und gut können, werden es nie aufgeben, weil ich kenne keinen Ersatz. Es gibt keinen Ersatz für beobachtbare Verhaltensweisen, die man nachmachen kann. Kenne ich nicht. Denn ich werde immer gefragt, was soll ich denn tun? Ja? Wenn ich da sage, Sie müssen Ihr kritisches Eltern-Ich in den Griff kriegen, das wäre nicht so.
Ja. Ja.
Oder Sie haben eine Störung, machen Sie mal eine Auszeit. Das geht im Gespräch auch nicht so richtig. Ne? Also alle Techniken, die man so hat, haben was, aber für die schwierige Gesprächssituation. Und ich will auch nicht mal Verkauf sagen, denn jeder hat ja Partnerprobleme. Ne? Oder hoffentlich hat er welche, dann wächst man ja dran. Oder Nachbarschaftsthemen oder Haus, wir sind in der Hauseigentumsgemeinschaft, wir haben hier also jede Wohnung hier ist, wo wir sitzen, ist verkauft und treffen immer die Eigentümer. Ja? Und das geht hoch her. Ohne NLP und Reframing, da weiß ich genau, wenn ich da nicht reframen würde, würde es mir keinen Spaß machen.
Nee, ne, dann wäre es ein ständiges Gegeneinander.
Ja, ja, ja.
Und mit dieser Fähigkeit, sich auf die Landkarte des anderen auch ein Stück weit einzulassen, ja, kann ich auf einmal ganz anders mit denen kommunizieren.
Ja, genau.
Und erreiche viel mehr Verständnis.
Ja, genau, das ist es. Mhm. Mhm. Da, ich meine, diese Beobachtung, wo ich immer sage, der Bendler hat es wirklich drauf gehabt. Oder hat es drauf, was eben auch das NLP, sagen wir mal, in die Manipulationsecke bringt, ist natürlich, dass viele es kritisieren, die es nicht kennen. Also wenn jemand es kritisiert, ach NLP, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich sage es nicht, dass ich es nutze.
Ja.
Und es wird auch gar nicht entdeckt, das ist ja das Irre. Irgendjemand könnte ja mal sagen, ah, ich merke, Sie machen jetzt das, ne? Mhm. Ja, ich mache pur NLP, ohne es zu nennen, und mache einfach die Techniken, die man braucht. Und jedenfalls im Verhandlungstraining. Und aber es gibt also unter 10, 12 Leute habe ich immer niemanden, eigentlich in der Regel niemanden, der sagt, sie machen ja NLP. Das heißt, die kennen das gar nicht. Ne? Mhm. So, und wenn du das nicht kennst, wenn du nicht erlebt hast an deinem eigenen Körper, was es dir bringen kann an Umdenken, dann hat man natürlich die Idee manipulativ und die geben so an mit Genialität und Brillanz und versprechen so das Blaue vom Himmel. Und das macht natürlich keine guten Gefühle. Also die meisten Leute, die ich erlebt habe, die gesagt haben, ich sehe bei Ihnen im Lebenslauf NLP, sind NLP-Trainer, das ist ja eine furchtbare Technik. Und dann sage ich, okay, wie viel haben Sie davon gelernt? Ja, das sage ich natürlich reframed. Ja? Ich höre das jetzt. Sie haben wahrscheinlich einen guten Einblick ins NLP. Weil, welchen haben Sie denn? Ja? Keinen. Ja? Keinen. Und dann sage ich, wie ist es, wenn Sie mal einen Schnupperkurs machen, um wirklich zu sehen, was ist Manipulation, was könnte für Sie rausspringen? Mhm. Ja? So. Also die Idee ist wirklich, und jetzt kommt natürlich das, was mir am meisten fasziniert, das Reframing, ist bei der Emotionssteuerung. Das ist ja das Wesentliche, wenn ich in guten Zustand komme, weil ich einfach die Situation spielerisch nehme und sage, der hat bestimmt ein Nein, mal sehen, wie toll er das ausspricht. Ja? Dann habe ich doch eine ganz andere Haltung. Dies ist die einzige Technik, es gibt 5 Techniken, um Emotionen zu steuern. 5, also 5 wissenschaftliche, neurowissenschaftliche Techniken. Eins ist, da kann ich dir kurz sagen, weil ich diese
schön. Ja, natürlich.
Erste Technik ist, ich gehe gar nicht in die Situation.
Das ist als Technik?
Ja, das ist eine Technik, natürlich. Zum Beispiel, ich habe blöde Schwiegereltern. Die muss ich doch nicht oft besuchen.
Ja, ja? Okay, macht Sinn. Ja.
Oder ich merke, also zum Beispiel, ich bin sehr oft gewesen in der Türkei, Ägypten und gucke mir Basarhändler an. Und wenn ich so einen erlebe, der so machohaft ist, gehe ich dann gucke ich mir den an. Der zeigt sich denn schon. Meistens haben die noch einen nackten Oberkörper. Also mit nackten Oberkörper gehe ich gar nicht rein.
Ja.
So, muss ich mir nicht antun. Mhm. Und ich suche mir eben ganz bestimmte Verkäufer aus, die, es gibt so in der Türkei oder auch in Griechenland gibt es so Verkäufer, die sind so ganz ehrbare Kaufleute. Und die sieht man von außen. Und dann gucke ich mir an, wie verkaufen die. Und das ist wirklich reframed, reframed, reframed. Ne? Mhm. Und die gucken auch genau, ob das passt. Ne? Also ich habe noch nie so einen erlebt, der dem Kunden irgendwas, was ja die anderen machen, Hauptsache Geld, ne?
Ja, ja.
So. Also insofern, da gehe ich nicht hin. Ne? Mhm. Wenn jemand da so machohaft, ja, das brauchen Sie, kostet nur 1 Euro, dann bin ich schon weg.
Ne? Okay, das war Technik 1, Technik 2.
Technik 2, ich bin in der Situation, weil ich Verhandler bin und mein Gehirn setzt aus und ich modifiziere die Situation. Ja? Ich kann zum Beispiel, wenn ich merke, was früher sehr oft war und was heute noch gibt, dass man den Verhandelnden auf einen niedrigeren Stuhl setzt, gegen die Sonne gucken lässt.
Ja.
Schon erlebt, dass man die Kaffeetasse total voll macht, dass dir die nicht nur ohne Schwappen hochnehmen kann. Das muss man sich mal vorlegen. Das auch noch, habe ich voriges Jahr noch erlebt. Ja? Dann muss man die Situation ändern können. Ne? Und sagen, wenn ich einen niedrigen Stuhl habe, oh, ich sitze gerne, ne? Und mit Refrain kriegst du das ja immerhin, sitze gerne auf gleich hohen Stühlen, haben wir die gleichen Augenhöhe, dann verhandeln wir unter gleichen. Das hätte ich gerne. Mit wem kann ich denn tauschen? Jetzt habe ich einen neuen Stuhl, ne? Mhm. Auch nicht. Irgendwas wird passieren. Also ich verändere die Situation.
Ja.
Oder was ich gemacht habe, ich habe auch Verwandte, die sehr, ich sag mal, sehr ernst sind und sehr, sehr nett sind, aber da ist immer so langweilig. Und dann überlege ich mir, was erzähle ich heute, welche Storys bringe ich mit und manchmal mache ich Spiele mit denen. Ne? Mhm. Oder irgendwas, was allen Spaß macht.
Ja.
Bin gerne eingeladen. Ne? Mhm. Und es wird nie wieder langweilig. Wenn ich da hingehe, weiß ich immer schon, über was ich mich unterhalte. Ne?
Oder ja.
Was animiert die, damit wir nicht nur sitzen und essen.
Mhm.
Ja? Das ist Situationsänderung. So, das Dritte, da geht man nach innen und sagt, okay, ich lenke mich ab. Das war so die Technik, dass man sagte, stell dir den anderen in Unterhosen vor. Ja?
Mhm.
Oder ich gucke, das ist witzig, ich gucke die Fliege an der Wand an. Also ich dissoziere mich praktisch.
Ja.
Das hält man ja nicht durch. Denn erstens hast du keinen Blickkontakt mehr. Ne? Das ist ja eine blöde Technik. Also sich ablenken heißt die. Die Aufmerksamkeit dahin lenken, wo du neutral bist. Und jetzt kommt die Technik, die wirklich viel bringt, ist Reframing, Neubewertung. Das ist die einzige Technik, die im Gehirn das limbische System stoppt. Die stoppt die Amygdala, die stoppt also praktisch das Adrenalin. Nur Reframing macht das. So, und die fünfte Technik ist, jetzt habe ich mich leider blöd verhalten, jetzt versuche ich das in Ordnung zu bringen. Ja, das heißt Response Correction. Also ich habe was Doofes gesagt. Der hat gesagt, Sie als Frau, und ich sage, naja, also ein bisschen höflicher könnten Sie sein. Ja?
Ja.
Und dann mache ich das nett und sage, das hätte jemand gesagt, der feministisch ist. Das bin ich aber nicht. Ja?
Okay, ja.
So, ne? Also ich versuche zu retten, was ich falsch gemacht habe.
Mhm,
ne? Oder ich habe mich blöd verhalten und schicke dem nächsten Tag einen Blumenstrauß oder irgend sowas. Oder ein Buch.
Ja, gut. Das mache ich ja auch dann erst unter Umständen im Nachhinein. Wenn es
schiefgegangen ist, ja. Mhm. Ja, okay. Das sind die fünf Sachen. Und die einzige, die im Gehirn eine Veränderung besorgt. Denn man muss ja runter von diesem Kampfhormon, rauf auf Serotonin, Dopamin, Erwartung, ich schaff's, so spielerisch, ne? Oh, das wird mir gut gehen. Auf diese Hormone muss ich. Und das kriege ich hin, indem ich mich freue drauf und sage, der wird mich gleich fertig machen. Der wird gleich sagen, Sie als Frau, können Sie das überhaupt? Na, dann werde ich aber ein schöneres Frame. Dann sage ich das. Und wenn ich so vorbereitet gehe, dann habe ich so einen Dopaminstoß. Dopamin macht einen erwartungsfroh und treibt einen vorwärts. Mhm. Das braucht man für Verhandlungen. Ja?
Ja.
So, okay. Und Serotonin ist so dieses Wohlfühlhormon, das braucht man auch, damit man überhaupt gerne hingeht. So, und das kriegt man nur durch Reframing hin, ist nachgewiesen.
Mhm.
Ist doch toll.
Spannend, ja.
Ne? Ja, ne? So, und das sind auch die Ausblicke. Sie hatten ja gefragt, was wird aus dem NLP?
Ne? Ja, ja.
Also, du hast ja wahrscheinlich gehört, ich denke, es ist bisher nicht ersetzbar, weil keine Technik, die Kommunikation zwischen Menschen, die Entscheidungsfähigkeit, die irgendwie Verhalten optimiert, hat diese Beobachtungen drin. Wie machen es andere? Kann ich das lernen? Das hat eine andere Technik so drin wie das NLP, und so gut kalibrieren sehe ich von keiner anderen Technik. Und ich weiß immer nicht, wenn ich coache, ich habe ja Coach-Ausbildung auch, und da kommen Leute, ja, ich coache schon lange. Und ohne NLP, das verstehe ich nicht. Wenn die nicht wenigstens Muskeltest können, dann müssen sie ja kalibrieren können. Ja?
Ja.
Ja, kalibrieren. Was ist ein Ja, was ist ein Nein? Sonst kann ich das Coaching doch eigentlich nicht so gut, oder?
Ich glaube, es gibt Naturtalente.
Ja, aber die machen das denn unbewusst.
Ja, die machen es
unbewusst. Leider macht man von den Spiegelneuronen her unbewusst immer das, was einem selber gut tut. Und das ist die große Gefahr.
Das stimmt.
Ja, also das ist völlig richtig, dass da bestimmt tolle Leute gibt. Ich will die gar nicht abqualifizieren. Mhm. Das Leben ist viel leichter, wenn ich beobachten kann, was ist ein Ja, was ist ein Nein. Und immer wieder teste. Ja? So. Oder ich teste es, Muskeltest dazu, habe ich noch mehr. Also insofern sehe ich sehe das als Basis für viele andere Sachen. Und ich sehe so drei Trends. Möchtest du die hören?
Ja.
Also der erste Trend ist für mich, es zu kombinieren. Wie zum Beispiel Wingwave kombiniert NLP mit EMDR, das heißt diese Rolling Eye Movements, und Kinesiologie. Es wird ja abgetestet.
Ja, wobei das EMDR ja aus dem NLP kommt, habe ich mir zumindest sagen lassen.
Ja, also da bin ich auch nicht so versiert drin, wo was herkommt. Also NLP hat furchtbar viel irgendwo her und ist bestimmt in vieles eingegangen.
Ja.
Also, soweit ich das weiß, von EMDR war das wohl so eine Erfindung von Shapiro, heißt ja diese Urfrau davon.
Ja.
Die hatte irgendwie Gram und die, so wird es erzählt, die Pappeln irgendwie in ihrer Umgebung bewegten sich hin und her. Hm? So. Mhm, Pappeln sind ja so biegsam. Und da saß sie so und guckte die an, und nachher war ihr Stress weg. Ja, weil die Augen ja immer mitgingen.
Ja.
Also das ist die Geschichte, die ich mal gelesen habe. Also jedenfalls, die haben ja EMDR, Kinesiologie, und NLP kombiniert. Dann auch neue Sachen, Psych-K geschrieben.
Mhm.
Die machen praktisch NLP plus Test, plus Kinesiologie.
Ja.
Ne? Ist ja auch nichts anderes. Ich mache ein Smart-Modell, ein bisschen aufgeteilt. Ich weiß nicht, hast du das schon gemacht?
Nee, sagt mir nichts.
Ich finde, die haben schöne Kombination von NLP. Die haben das Smart-Modell noch ein bisschen aufgeteilt und machen da dazu auch über Kreuzbewegungen mit dem Körper, was natürlich kinesiologisch eine Menge ausmacht. Also bringen Körper ein, Kinesiologie ein und NLP. Und da geht es, glaube ich, hin. Ne? Da geht diese Verschmelzung von NLP mit hin. Denn Wingwave bringt auch nichts, wenn ich nicht kalibriere. Ne? Nee. So. Und der zweite Trend ist für mich spirituell, macht jetzt auch der Dils wieder, hat es immer schon gemacht, dass man einfach weiß, Bollstadt zum Beispiel, es gibt die Energie überhaupt und es gibt universelle Energie. Ich kann mich einklinken in das Energiefeld. Und ob man das nur spirituell nennt oder wie auch immer, ich kann einfach, und da gibt es ja diesen einen Test für, kein Mensch konnte eine Meile unter 4 Minuten laufen. Und plötzlich ging das, hat einer das hingekriegt und an 13 Stellen auf der Welt konnte es plötzlich jemand. Das ist, glaube ich, immer so der Test dafür, dass wenn was funktioniert, funktioniert es plötzlich an völlig anderen Stellen der Welt, ohne dass die miteinander in Kommunikation treten. Und dann bin ich darauf gekommen, es gibt ein Energiefeld, also ein universelles Feld von Energie, um viele Themen drum. Matrix-Energie, ne? Bartlett, ne? Bartlett, der Matrix-Energie, ja. Der Quantenheilung und sowas alles eingebracht hat. Und das scheint sich jetzt, also scheint der Dils zu verfolgen mit spiritueller Dimension. Also es gibt mehr, wenn ich irgendwie eine Information brauche, dann muss ich mich in das Energiefeld einklinken. Ich habe jetzt jemand, so eine Beraterin, die da drin ganz gut ist und ich will Griechisch lernen und die sagt immer, kling dich ins griechische Sprachfeld ein.
Aha.
Das hat ja eine neue Dimension. Ne?
Ja.
Und dann NLP, mit NLP natürlich Sprache zu lernen, bin ich jetzt gerade bei. Ne? Und das Dritte, was ich auch gut finde, ist natürlich, dass die Neuroscience, die Neurowissenschaft, Neurobiologie jetzt viele NLP-Techniken auch bestätigt, wie zum Beispiel Spiegelneuronen, ne, die ja erst so 70er Jahre aufkamen und eigentlich so 2000 erst richtig berühmt wurden, die begründen das Pacen Leading.
Ja.
Ja. Oder Reframe ist die Technik, die Emotionen steuert. Ne? Also insofern, insofern hat die Neuroscience, also, und da gibt es ja dieses tolle Buch von dem Gerhard Roth über Coaching und Gehirn.
Ja.
Und da hat er eben auch untersucht, was ist gehirnmäßig nachweisbar. Und jetzt halte ich fest, fast nichts. Aber leider kommt das NLP auch schlecht weg. Ja, wenn er es nicht kennt. Ne? Also ich habe ja bei dem die Ausbildung gemacht zum Master of Neuroscience.
Ja.
Der war einer der Dozenten. Und der hat gesagt, saßen 50 wirklich toll ausgebildete Trainer und Coaches und hat gesagt, sie können machen, was sie wollen. Sie können pendeln. Hauptsache, sie haben Vertrauen, also Rapport. Mhm. Hauptsache, 3 Sachen braucht man eigentlich. Der Gecoachte muss einen ersten Schritt erleben, den er vorher nicht gemacht hat. Der kann klein sein, wie er will. Und da können sie vorher pendeln. Hauptsache, er glaubt ihnen das. Sie können Aura lesen, Sie können Karten legen. Hauptsache, es passt dem anderen in sein Vertrauensschema. Mhm. Ja, also ich würde nie zu jemandem gehen, der Karten legt, ist nicht meins. Ne? Ja, aber jeder hat von uns irgendwas, wo er glaubt, wenn der das macht, dann scheint das doch wohl was zu bringen. Also das Vertrauen, Rapport ist das Wichtigste, sagt der Roth. Das Zweite ist, der andere muss in der Stunde, wo du ihn triffst, muss der einen Schritt machen, den er vorher nicht konnte.
Ja.
Der Schritt kann klein sein, wie er will, dann kriegt er Dopamin. Und drittens, er muss etwas wissen, was er macht, wenn er nicht mehr in dieser Energie ist von dir als Coach. Also er muss irgendwie einen Schritt für draußen mitnehmen. Der ist nicht automatisch in dem Schritt, den er macht in der Stunde.
Ja.
Er muss was die Kurzzeittherapeuten sagen, eine Hausaufgabe mitkriegen, die er auch wirklich macht. Von 3 Tagen, das weiß man ja, ne? Dass man 3 Tage was umsetzen muss. Und ansonsten kann man machen, was man will. Im Coaching. Also alles ist gleich gut. Ich habe ja auch noch Herzintelligenz gelernt, auch noch mit Methoden, dass das Herz wichtiger als das Gehirn ist. Da haben sich die Neurowissenschaftler totgelacht drüber und gesagt, was, das Herz kann besser denken als das Gehirn? Ja, darauf gibt es eine ganze Coaching-Theorie. Ja? So. Hast du schon mal mitgemacht? Ist unglaublich.
Nee. Ich dachte nur gerade, es erinnert mich daran, dass die Vera Birkenbiel hat ja gesagt, die Intelligenz sitzt im Darm.
Ja. Und das haben wir waren die erste Gruppe, die diese Ausbildung machen. Und da gab es welche, die hatten dieses Herzintelligenz auf dem Schirm. Also ich habe das immer nur für mich gemacht, was da funktionierte, weil ich einfach genug andere Sachen hatte und fand das ein bisschen umständlich. Aber Die haben nämlich eine schöne Atemtechnik entdeckt, dass man wirklich in einer bestimmten Weise, und man hat ja, wenn man unter Stress ist, atmet man nicht mehr. Das war vom Urwald her richtig, aber ne, man atmet nicht mehr, und die haben eben eine bestimmte Atemtechnik, die wirklich gut ist. Und da waren in dieser Gruppe waren auch, die Ausbildung gemacht haben, waren auch Leute, die waren da ganz hinterher, das ist toll und so. Da hat er gesagt, nee, sie können pendeln. Sie können Karten lesen, können machen, was Sie wollen, aber das Gehirn ist besser als der Darm und das Herz. Und was soll noch gut sein? Und hat sich kaputt gelacht. Ne? Er hat rot. Ja? So. Also insofern denke ich, da kommt noch viel auf uns zu, was auch das NLP bestätigen wird. Denn warum wird es für mich bestätigt? Weil es ja nur aus Beobachtung ist. Mhm. Ne? Und da kann es eigentlich nur differenziert werden, je nach individuellen Leidenschaften von Menschen. Menschen sind ja auch nicht eine Sorte. Aber das ist ja nur eine Skalierung, denn wie viel braucht jemand von Bildern, von Tönen, von Gefühlen, sowas? Aber diese Beobachtungsfähigkeit, die man dem NLP wirklich, die man können muss. Und da machen wir, ich habe ja ein Institut gegründet 1995 für NLP, Mind Balance, das hast du ja auf der Homepage. Und da sind wir mit ganz wenigen, also 5 Lehrtrainer insgesamt, und wir machen sehr, sehr viel Übung. Also wir sorgen dafür, dass wir auch Assistenten haben, die wir ausbilden und die sehr, sehr gut die Gruppen betreuen, sodass die wirklich beobachten können, dass die wirklich das merken, also nicht bloß irgendwelche Formate denn mal können, sondern dass wirklich beobachtet wird, dass gutes Feedback gegeben wird. Was hast du gesehen? Wenn man diese Art der Beobachtungsfähigkeit trainiert, dann hat man wahnsinnig viel. Auch wirklich fürs Leben, für eine Qualität im Leben, denn das ist ja das Ziel. Mhm. Und da denke ich, machen wir einen richtig guten Job. Mache ich mal eine kleine Eigenwerbung in Karlsruhe mit unseren Trainern, weil wir alle gemerkt haben, es geht nur, wenn wir wirklich gut beobachten können, richtig gut wahrnehmen können. Und daher wird es immer eine Technik sein, die mit anderen zusammen exzellent wirkt, die aber auch allein exzellent wirkt.
Das klingt doch fast wie ein gutes Schlusswort. Mhm. Gut, du sagst gut, weil ne, ich würde dir noch die Möglichkeit geben, wobei du hast dein Institut ja schon gerade erwähnt, wenn es noch was Wichtiges gibt, was du an der Stelle noch ergänzen möchtest.
Ja, also warum ich dieses hier mitmache, ja, ist einfach, weil ich denke, je mehr Leute, je mehr Menschen wir erreichen, die wenigstens einen Schnupperkurs machen mit NLP, und überlegen, ob ihre Lebensqualität sich dadurch erhöht. Das ist mein Anliegen. Also ich bin der Meinung, je mehr Menschen NLP können, umso weniger Kriege gibt es. Weil man zum ersten Mal erkennt, mein Gehirn hilft mir nicht, wenn die Landkarte des anderen anders ist. Mhm. Mein Gehirn streikt, wenn der nicht so ist wie ich. Ja? Und wenn ich das einmal erkannt habe, und dazu Techniken weiß, wie ich damit umgehe, dann brauche ich keinen Krieg mehr führen. Ich muss keinen mehr abwerten. Ich muss keinen Hasskommentar mehr schreiben. Alles, was wir jetzt erleben, Trump ist für mich ja absolut der Vorreiter dafür, dass unsere Kultur wirklich sich so verschlechtert in der menschlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation, dass ich nur denke, Mensch, je mehr Leute dieses sehen und je mehr Menschen es versuchen, wenigstens im Schnupperkurs mal rauszukriegen, ist es was für mich. Das ist mein Anliegen. Deswegen mache ich auch mit.
Barbara, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es hochspannend und auch sehr unterhaltsam, was du mir jetzt alles erzählt hast über deine Erfahrungen mit Reframing, mit Verhandlungen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, bedanke mich auch bei allen Zuschauern und Zuschauerinnen und sage einfach bis zum nächsten Mal.
Ja. Freut mich und dir viel, viel Erfolg. Ich werde dich dann bei meinen NLP-Lern weit verbreiten. Ne?
Ja,
und bei denen, die hoffentlich dann noch NLP lernen. Also alles Gute. Tschüss.
Tschüss.